Hi, hier ist Vanessa von Any Questions.
Und hier ist Laura, ich mache jetzt auch mit.
Was? Wer hat das gesagt?
Ich.
Okay, also eigentlich haben wir gesagt, in Staffel 2 kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Aber das ist eigentlich meine Me-Time.
Na gut, Mama, ich gehe ja schon.
Alles klar, Schnecki, bis dann.
Tschüss.
Heute sprechen wir über das Thema Balance und innere Zerrissenheit auf unserem Lebensweg, also im beruflichen und privaten Kontext. Dafür habe ich eine sehr interessante Frau eingeladen und freue mich, dass sie heute hier ist. Seit über 20 Jahren ist Melanie Wollnick jetzt schon als Führungskraft in verschiedenen Branchen unterwegs und derzeit ist sie für einen Mobilitätsanbieter als Agility Master und gewählte Führungskraft aktiv. Darüber hinaus hat sie noch viele weitere Hüte auf. Sie ist nicht nur Frau, die sich auch im Bereich der Vernetzung ganz stark engagiert. Sie ist auch Partnerin, sie ist Mama von zwei wunderbaren Söhnen. Und ja, den Rest erzählt sie euch am besten selbst. Schön, dass du da bist. Hallo Melanie. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Und insofern freue ich mich umso mehr, dass du dir, wo ich ja weiß, wie beschäftigt du bist, heute die Zeit nimmst, hier zu sein.
Ja. Gerne.
Ich habe ja eingangs gesagt, du bist Frau, Mutter, Partnerin, Führungskraft. Würdest du denn die Reihenfolge genauso für dich wählen oder würdest du die umstellen in deiner eigenen Priorisierung?
Ich wollte heute eigentlich in meinem Glitzer-Moody-Pulli kommen, einfach nur, um klar zu machen, dass am Ende des Tages die Rolle der Mutter doch schon eine sehr, ja, weitgreifende ist, glaube ich, in jeder Frau's Leben. Ich würde deine Frage aber eher so beantworten, dass ich bin erstmal ich als Mensch und dann habe ich ganz, ganz viele Facetten, wo ich sagen würde, dass alles gleich wichtig ist und dass es eben wichtig ist, die Dinge eben im Balance zu halten.
Ja.
Und was mir in deiner Aufzählung noch gefehlt hat, war Tochter.
Ja, du hast natürlich recht. Wir sind auch alle Töchter und Söhne von jemandem.
Richtig.
Ja, richtig.
Auch da geht natürlich eine Erwartungshaltung an uns einher, ne?
Ja, stimmt. Ja.
Und weil du es angesprochen hast, Prägung, das ist schon ein ganz erheblicher Teil für mich persönlich, weil ich schon meine Mama auch als Vorbild sehe, eigentlich schon mein ganzes Leben. Und natürlich implizit auch immer mal, implizit wie explizit man natürlich auch Erwartungshaltung spürt, verspürt. Und das wahrscheinlich einfach so sein muss, ne? Dass einen prägt und auch das ganze Leben wichtig ist.
Ja, das hast du schön gesagt. Inwiefern hat dich denn deine Vergangenheit geprägt und was genau hat dich denn dazu motiviert, Führungskraft zu werden? Oder war das ein Faktor von außen, dass dich Leute angesprochen haben, gesagt haben, hey, du trägst was in dir, wir sehen dich als Führungskraft. Wie ist die Geschichte Melanie Wollnick Führungskraft entstanden, geboren worden?
Ich glaube, das ist nichts, was man so explizit gesagt bekommt.
Mhm.
Das kristallisiert sich im Laufe des Lebens so heraus. Ich habe das schon sehr früh so wahrgenommen, dass Menschen gerne mir ihr Vertrauen schenken und mich gerne in Führung gehen lassen ein Stück weit und mich teilweise auch bitten. So ist es eigentlich so von der Geschichte her so gewesen, dass ich ja mit Mitte 20 mein erstes Team übernommen habe, ein Service-Team. Und auch da war es so, ich habe davor in dem Team gearbeitet und es war eigentlich immer, wenn ich in eine Lead-Rolle gegangen bin, wurde ich mehr oder weniger von den Menschen angesprochen, gefragt. Und ich bin ja ein riesengroßer Fan von situativer Führung. In manchen Situationen macht es eben Sinn, dass ich das mache.
Ja.
Und in manchen Situationen macht es Sinn, dass es andere Personen sind. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir uns nicht festklammern an irgendeiner Lead-Rolle.
Das ist ziemlich interessant, was du gesagt hast, dass wir uns nicht festklammern sollten in unseren Rollen, ob das jetzt eine Führungs- oder eine Expertenposition ist. Das Thema Frauenquote. Hast du das Gefühl, dass du aufgrund irgendeiner Quote in der Position steckst, in der du aktuell bist? Oder hast du das Gefühl, dass es in eurem Unternehmen, beziehungsweise vielleicht hast du auch Erfahrungen, die übergreifend darstellbar sind, hast du das Gefühl, dass es in irgendeiner Form zum Tragen kommt? Ist es irgendwie wichtig bei euch?
Gut, in unserer Organisation ist es natürlich so, wir haben ganz klare Zielzahlen. Und wenn du natürlich Ziele ausgibst in einer Organisation wie unserer, dann steuern wir natürlich auch in diese Richtung. Und deswegen halte ich es schon für wichtig, dass es Quoten gibt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, dass wir verstehen, in welcher Umwelt wir uns bewegen. In unserem Umfeld nennen wir das eben sehr komplexe Organisation. Also es ist einfach ein extrem komplexes Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und hier muss uns einfach klar sein, dass wir bessere Lösungen, bessere Erfolge, bessere Zielerreichung haben, wenn wir eine hohe Perspektivenvielfalt auf die Probleme schmeißen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und Teams, die diverser sind, da gibt es diverse Studien, Teams, die diverser sind, liefern bessere Ergebnisse, weil sie einfach aus unterschiedlichen Perspektiven die Probleme angucken und dann eben auch Lösungen herbeiführen können. Und das ist einfach eine Frage, die ist kein Wollen. Wir können uns das anders gar nicht mehr leisten.
Ja, also ich bin da bei dir. Ich finde auch, dass es, also die Frauenquote, die existiert ja, soweit ich das gesehen habe, seit Beginn der 90er Jahre, also noch lange bevor ich zumindest im Berufsleben Fuß fassen konnte. Und was mich halt immer so stark gewundert hat, es wurden ja zwischenzeitlich auch andere Quoten etabliert oder es gab auch zuvor schon Quoten, die gehalten wurden. Weshalb wird denn ausgerechnet die Frauenquote immer wieder thematisiert, so stark in den Fokus gehoben?
Das liegt mit Sicherheit daran, dass wenn du auf der einen Seite eine Prozentzahl erhöhen willst, musst du auf der anderen Seite eine Prozentzahl senken.
Ja, das, richtig.
Es gibt einfach immer nur, ich sag mal, 100% vom Kuchen.
Ja, ich glaube, da wo weniger Widerstände sind, ist durchaus mehr Potenzial, seine eigentlichen Fähigkeiten zu entfalten, ohne da nochmal zusätzlich Rücksicht nehmen zu müssen.
Deswegen arbeiten wir in unserer Organisation auch sehr stark mit Konsent, Widerstandsmessung, systemisches Konsensieren. Also wir versuchen Entscheidungen nicht mehr zwangsläufig nur so herbeizuführen, dass wir sagen, ne, wer ist denn die Mehrheit? Dann hast du 51, 49, dann hast du 49% Widerstand.
Das reicht einfach
aufhören.
Nicht. Ja, es reicht also, einfach nicht.
Ja.
Also es ist schon ganz, ganz interessant, dass, dass da wirklich die Blickwinkel und Perspektiven der nicht nur der Mehrheit, sondern aller einbezogen werden. Und nicht nur in dem beharren wollen, in dem Zustand, den sie schon seit Jahren tragen.
Aber Rückfrage, wie fühlt es sich denn für dich an? Wie hat es sich denn angefühlt in deinem Leben, wenn dir irgendjemand vorgesetzt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ich bin oftmals in Situationen gegangen, wo die Vorgesetzten bereits präsent waren und ich habe durchaus auch schon Stellen abgelehnt, weil in den ersten, zweiten und manchmal auch dritten Gesprächen der Funke einfach nicht übergesprungen ist, muss ich sagen. Da hätte die Stelle super interessant geklungen, das Arbeitsumfeld wäre top gewesen, aber es menschelt dann halt doch zu sehr und das wäre es mir nicht wert gewesen.
Das ist ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst.
Ja.
Da sieht man mal, wie wichtig Führung ist.
Ja.
Und wir sehen das, wenn man sich beschäftigt mit dem Thema, weiß man auch aus unterschiedlichen Studien, dass die Führungsperson, die Führungspersönlichkeit den Unterschied machen kann.
Ja, durchaus. Also es wäre mir oder es ist mir schon in der einen oder anderen Stelle weniger wichtig gewesen, dass ich bestimmte, Add-ons bekommen hätte, aber die Person, die hatte so viel Charisma, die hatte so viel Überzeugungskraft, dass ich auch den Eindruck hatte, wenn wir jetzt an bestimmten Stellen was verändern wollen, was ja auch durchaus in der Jobbeschreibung mit erfasst war, dass neue Strukturen eingeführt werden sollten, habe ich auch durchaus eher einen Job gewählt, der in einem weniger attraktiven Umfeld, aber ich echt Lust hatte, mit der Führungskraft zusammenzuarbeiten und das Team zu ergänzen. Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, ne?
Mhm,
dass man da auch auf sich hört, auf seinen Bauch hört, dass man wirklich auch sich einfach der, der Tatsache bewusst ist, dass man seine eigenen Potenziale auch nur ausschöpfen kann,
ja,
wenn man in einem guten Umfeld ist und mit inspirierenden Menschen arbeitet.
Ja, richtig. Und alles andere, ich habe durchaus auch, bevor ich die Erfahrung bewusst gesammelt habe, dass ich mich eher in Projekte einbringe oder in Jobs einbringe, wo ich auch die Chance habe zu wirken, habe ich auch schon mal einen Job gehabt, der mich mental so stark an meine Grenze gebracht hat, dass ich dachte, boah, keine Ahnung, wie lange ich das noch durchhalte, aber ich mache eigentlich nicht mehr wirklich die Arbeit, die mir Spaß macht. Ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, mich vor einer Führungskraft zu rechtfertigen, mit der es dann halt nicht harmoniert hat, weil dann irgendwie immer wieder persönliche Gründe gesucht wurden, weswegen jetzt was, ob das dann fachlich war, das dann inhaltlich herangezogen wurde oder dann doch irgendwas, was auf persönlicher Ebene gerade nicht gepasst hat, Missverständnisse stärker in den Fokus gerückt sind. Das hat unglaublich viel Energie gekostet und hat am Ende leider echt keinen Spaß mehr gemacht. Obwohl der Job eigentlich total vielversprechend klang, inhaltlich eine richtig coole Herausforderung hätte sein können. Ja. Aber wie du sagst, man kann nur wirken, wo es auch gewollt ist. Und da musste ich eine schmerzliche Erfahrung sammeln. Du hast ja auch schon mal eingangs auch gesagt, deine Mama ist ein ganz großes Vorbild für dich. Ist sie denn nach wie vor in deinem Leben, in privaten, in Jobfragen als Frau für dich so eine Art Mentorin? Oder?
Ich habe sie immer bewundert und doch, und deswegen habe ich das vorher auch gesagt mit der Tochter, doch ist es so, dass ich glaube, dass man, ich zumindest für mich, müssen andere Frauen für sich entscheiden, natürlich möchte man noch eins draufsetzen, vielleicht noch Facetten hinzufügen, die man nicht gesehen hat bei seiner eigenen Mutter. Und dafür sucht man sich Vorbilder, suche ich mir Vorbilder. Und ich habe viele Vorbilder in meinem Leben, viele männliche Vorbilder, aber auch viele weibliche Vorbilder. Und das ist das Schöne und zahlen am Ende des Tages dann auch wieder ein Stück weit auf die Quote ein, dass ich, desto mehr Frauen eben in unterschiedliche Führungsrollen kommen, dass ich die auch sehen kann, dass ich sie mit ihnen sprechen kann, dass ich auch von ihren Erfahrungen profitieren kann, dass ich sie fragen kann, wie sie bestimmte Themen für sich vielleicht lösen. Vielleicht auch, wir haben ja immer wieder die Situation, dass es auch, sag ich mal, Führungskräfte gibt und das ist jetzt erstmal geschlechtslos. Du hast es gerade beschrieben, die vielleicht den defizitorientierten Ansatz wählen, die immer nur auf die Defizite gucken und nicht auf das, was die Leute können, nicht auf die Potenziale, die vielleicht auch ganz bewusst andere runterziehen wollen. Wir hatten es jetzt gerade.
Ja, genau, bei der Frauenquote ist es ja, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber da ist es ja so, dass, was ich so in der Vergangenheit gehört hatte, und das war tatsächlich schon, als ich sehr jung war, diese Frauenquote, das muss doch nicht sein, das braucht doch kein Mensch. Und das hat sich auch tatsächlich bis heute nicht stark verändert. Ich höre natürlich für mich ganz bewusster auf die Stimmen, die sagen, doch, eine Frauenquote ist wichtig, weil wir noch kein Gleichgewicht haben. Und das, dieser Gap entsteht ja nicht nur im Job, der entsteht ja auch an vielen anderen Stellen. Und er ist entstanden. Wir wollen was dagegen tun. Aber ich habe tatsächlich jobtechnisch in keiner anderen Quote gehört oder jemals wahrgenommen, dass die Quote XY so stark diskutiert wurde wie die Frauenquote. Und hast du denn den Eindruck, dass es auch daran liegt, dass sich Frauen an der einen oder anderen Stelle selbst zu sehr in Frage stellen? Ist das so in unserer Natur?
Ich glaube gar keinenfalls, dass es in unserer Natur ist. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Dinge strukturell bedingt sind. Ich glaube, dass viele Rollenstereotype heute Narrative auch von Frauen an Frauen weitergegeben werden. Dass es ganz viele implizite Erwartungshaltungen aus der Gesellschaft gibt, wie man als Frau zu sein hat. Und das ist ja heute kein Geheimnis mehr, das wissen wir ja.
Ja.
Und deswegen, also ich denke keinesfalls, dass es in unserer Natur liegt.
Ja, verstehe.
Meine Mutter hat eigentlich nur eine Erwartungshaltung an mich gerichtet und das ist die, handle jeden Tag so, dass du dir abends guten Gewissens in den Spiegel gucken kannst.
da kannst du auch stolz drauf sein, finde ich. Also auf jeden Fall. Ich finde, das ist, wenn man diesen Wert so tief in sich verankert hat und auch wirklich jeden Tag lebt, das ist, kann auch ziemlich anstrengend sein. Gerade wenn man so viele Herausforderungen hat, vor die man gestellt wird, finde ich, dass man da halt nicht einfach mal impulsiv handelt und sagt, okay, hey, ich habe da jetzt halt eine Riesenchance, jemanden ans Bein zu pinkeln oder jemandem in kräftig in den Hintern zu treten und es aber dann dennoch nicht zu tun, weil man sich das bewahrt und sagt, hey, nein, das gehört halt einfach nicht zu dem Baukasten, den ich mitbekommen habe, finde ich schon ziemlich stark.
Ich weiß nicht, ob einem das jeden Tag vollends gelingt, ja. Aber ich glaube, danach zu streben, ist auf jeden Fall wertvoll. Und das Zweite, was meine Mutter mir noch mitgegeben hat, es gibt nichts, was nicht geht. Ja? Mhm. Sie hat immer zu mir gesagt, das weiß ich noch früher, ne, wenn ich irgendwann mal Ferrari fahren will, theoretisch, und wenn ich mein ganzes Leben dafür sparen muss und alles andere mir abknapsen muss, dann werde ich das erreichen, wenn ich das will. Mhm. Und das trage ich so mit mir. Es gibt nichts, was nicht geht.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es dich ja auch in deiner Rolle, also diese beiden Grundsätze, dass sie dich auch unglaublich erden und auf der anderen Seite auch wiederum, also der eine erdet dich, der Grundsatz, jeden Tag in den Spiegel schauen zu können, guten Gewissens, und der andere beflügelt dich. Das ist ein ziemlich guter Ausgleich, eine schöne Balance, ja. Und für Frauen, die vielleicht auch aktuell jung in Führungspositionen sind oder ja vielleicht auch schon etabliert sind in ihrer neuen Rolle als Führungskraft oder danach streben. Hast du da vielleicht Ratschläge? Wie funktioniert's?
Das kann man so pauschal jetzt nicht beantworten. Was aber, glaube ich, immer hilft, ist, vernetzt euch. Vernetzt euch miteinander. Vernetzung ist das Allerwichtigste. Dann gehen Türen auf, dann hört man was und dann hat man vielleicht eine Idee, wo man sich einbringen kann, wo man andocken kann. Mhm. Und man muss natürlich einfach sich auch mal trauen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also es kommt durchaus, hatte ich da den Eindruck, auch auf die Rolle an, die du ausfüllst. Wiederum gibt es aber auch Netzwerke, die sind dann aber nicht innerhalb des Unternehmens. Da ist man allen Richtungen offen gegenüber und ist auch viel entspannter den Blickwinkeln, beziehungsweise viel offener für die Blickwinkel, wo ich halt auch den Eindruck hatte, da kann man sich wesentlich freier entfalten und bewegen. Und
ich glaube, wichtig ist ein Stück weit auch, sich nicht irgendwo, weiß ich nicht, festzubeißen oder sich zu verbrennen.
Ja.
Wenn du einfach merkst, du bist nicht anschlussfähig in einem System oder in einem Zusammenhang, in dem du dich bewegst, dann macht es sicherlich auch Sinn, sich mal für was Neues zu öffnen oder für was anderes.
Genau, also sowohl im privaten Kontext als auch im beruflichen Kontext ist es immer gut, mit Leuten zu wirken, zusammenzuarbeiten, die sich gegenseitig beflügeln, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, und miteinander gut wirken können. Für mich war es in der Vergangenheit tatsächlich eher so, dass ich Leute, die einem nicht besonders wohlgesonnen waren, die habe ich eher als bewusste Herausforderung in meinem Umfeld belassen. Da habe ich jetzt nicht gesagt, komm, lass uns zusammen Mittagessen gehen und ich will dich zu meinem BFF machen, aber ich habe die auch ganz bewusst im Umfeld gelassen, um so eine eigene Challenge vielleicht auch einfach auszutragen, kann man sagen. Zu sagen, okay, gut, ich habe es nicht nötig, ein Umfeld zu verändern. Ich akzeptiere auch Leute, die mir nicht unbedingt immer was Gutes wollen. So einen gewissen Anreiz durch Kritiker, finde ich, um sich selbst vielleicht auch einfach mal so ein bisschen anders zu reflektieren, ist ja auch interessant. Aber da, finde ich, kommt es auch tatsächlich drauf an, in welchem Grad. Also da muss man doch schon auch einen gesunden Abstand wahren zu solchen Leuten und sie dann wiederum nicht zu nah ranlassen.
Ich glaube, es ist eine Frage von, wie du sagst, das Maß an Kritik.
Ja.
Selbstverständlich sollte man nicht nur Menschen um sich scharen, die am laufenden Band einen super finden. Mhm. Ja, es fühlt sich voll gut an wahrscheinlich, aber irgendwann ist es ja dann auch suspekt.
Ja, es ist nicht mehr so ein Realitätscheck ist immer mal ganz cool. Genau. Ja, was ist denn das wahre Ziel dahinter? Also möchte sie, dass ich Umstände verändere, Verbesserungen in ihrer Position vielleicht herbeiführe?
Ja. Oder hilft es mir halt vielleicht nicht?
Ja, hilft es nur ihr oder hilft es halt der Allgemeinheit? Wie zufrieden bist du in deinem Umfeld? Also was die Rolle der Führungskraft, ob die jetzt männlich oder weiblich ist, also untereinander Wie ist der Umgang für dich mit anderen Führungskräften und gibt es da Stellschrauben, die du gerne verändern würdest, um stärkeres Miteinander zu fördern, wenn es denn überhaupt notwendig ist?
Ich kann mich aber erinnern, dass ich an vielen Stellen in meinem Leben schon auch immer mal auf Führungskräfte getroffen bin. Ja, wo ich sagen würde, das ist gewöhnungsbedürftig bis verstörend, wie mit Menschen umgegangen wird.
Was sind das so für Situationen?
Naja, vor Jahren hatte ich meine Führungskraft, die mir, als ich meinen Abschied im 8. Monat gefeiert habe,
also du warst schwanger.
Ich war schwanger, auf meiner Feier gesagt hat vor der gesammelten Belegschaft, dass ich offensichtlich zu wenig zu tun gehabt hätte, dass ich Zeit hätte, mich schwängern zu lassen in meiner Schwangerschaft.
Oh Mann.
Weil ich mich zwischenzeitlich ja sehr stark mit horizontaler und vertikaler Kommunikation beschäftigt habe. Mhm. Und ich glaube, weiß, was da schiefgelaufen ist. Dank Dr. Modler und dem Arroganzprinzip. Erste Buchempfehlung.
Mhm, ja, das habe ich auch tatsächlich gelesen bzw. gehört. Fand ich ziemlich gut. Ja.
Ja, ist zum Beispiel etwas, was ich garantiert jeder Führungskraft ans Herz legen kann, sich mit dem Thema vertikale und horizontale Kommunikation zu beschäftigen. Es ist ganz gut, wenn man Bescheid weiß.
Ja, das ist ziemlich interessant, ja, weil Kommunikation betrifft uns ja immer und überall. Und gerade wenn man dann in der Führungsposition ist, hat man da in der Kommunikation ja auch nicht nur eine andere Rolle, sondern eine ganz andere Verantwortung. Ich meine, als Führungskraft präsent sein, auftreten, auch auf der Feier seiner Mitarbeiterin, die verabschiedet wird, aber sie dann halt vielleicht ins, wenn alle Leute schauen, ins richtige Licht setzen und sie strahlen lassen. Das, da hätte man so viele andere Dinge sagen können.
Solche Situationen gibt es immer wieder und diese Situation kenne nicht nur ich, sondern ich spreche mit vielen Frauen. Deswegen hatte ich das vorher auch mit der Vernetzung gesagt. Vernetzt euch, um einfach nur zu sehen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder so, die habt ihr meistens nicht allein. Es gibt immer irgendjemand, der da auch eine Erfahrung gemacht hat oder vielleicht einen Weg für sich gefunden hat. Darüber zu sprechen, sich da auszutauschen, ist aus meiner Sicht da immer extrem hilfreich. Und ich habe da sehr, sehr viel erlebt und habe in den letzten Jahren aber auch gelernt, dass man sich auch nicht über alles aufregen muss und nicht hinter allem hergehen muss. Ne? Manches kann man vielleicht auch mal mit Humor oder mit einem Ignorieren quittieren.
Ja, einfach mal an sich abprallen
lassen. Choose your battle. Wir hatten es gerade.
Ja, genau, pick your battle. Und nochmal zurück zur Frage, wenn wir davon ausgehen, die Welt der Führungskräfte beziehungsweise diese Arbeits- und die Unternehmenswelt wäre eine perfekte. Welche Ansätze würdest du denn wählen, um die Leadership-Rolle zu verändern?
Gut, das ist ja immer eine Sache, wie man es sich wünscht und wie es sicherlich auch an geschrieben steht, sage ich jetzt mal, oder wie man es vielleicht auch strategisch machen möchte und wie man es dann de facto macht. Ja. Und was ich mir einfach wünschen würde, wäre, also auf der einen Seite, weil du gefragt hast, was würde ich ändern oder was ich glaube ich, also was ich wichtig finde, ist, dass man schon ganz klar auch als Unternehmen klar macht, welche Werte, welche Richtlinien, welchen Umgang man von seinen Mitarbeitern erwartet, gegenseitig sozusagen. Ne? Wir haben ein ganz klar definiertes Menschenbild. Wir gehen ganz fest davon aus, dass jede Person zu etwas Wertvollem etwas beitragen möchte.
Ja.
Dass jede Person eben nach bestem Wissen, gewissen Kenntnisstand handelt. Das sind so schon unsere Prämissen. Und dass man, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat jemanden irgendwie nicht oder es entspricht einem nicht so oder so, dass man irgendwie doch immer noch mal versucht zu verstehen, was hat die Person gemeint, wie ist ihre Perspektive, wie ist ihr Blickwinkel. Und das ist eine Challenge jeden Tag, weil es gibt jeden Tag Menschen, die einem mal über den Weg laufen, wo man mal vielleicht denkt, okay, entspricht mir vielleicht nicht so. Oder es laufen einem Menschen über den Weg, wo man denkt, Mensch, echt, was ist denn mit dir kaputt?
Ja.
Aber da wirklich an sich zu arbeiten und zu verstehen, jeder Mensch argumentiert, hat einen eigenen Blickwinkel, du weißt nicht, was der sieht, was er erlebt hat, was er hinter sich hat, das wirklich verstehen zu wollen und sich gegenseitig zuzuhören und Perspektiven auch zuzulassen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann müssen wir natürlich alle weil wir auch das Thema Gleichberechtigung so noch nicht angesprochen haben, aber wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, wir sind gleichberechtigt. Wir haben in Artikel 3 im Grundgesetz, wir sind alle gleichberechtigt.
Ja,
es geht am Ende des Tages um Gleichwertigkeit. Ne? Wir sollten uns als Menschen begegnen und die Hülle sollte am Ende des Tages nicht die entscheidende Rolle spielen.
Ja.
Da müssen wir jeden Tag dran arbeiten. Und da wünsche ich mir natürlich, egal wo, ob im Unternehmen, ob im Sportverein, als Eltern in der Schule oder was auch immer, dass wir das vor uns hertragen, dass wir das versuchen umzusetzen, dass jeder für sich, weil jeder hat Vorurteile.
Jeder hat Vorurteile, aber auch jeder hat Werte. Und die sollten am Ende des Tages, müssen es nicht die identischen sein. Dafür sind wir alle Menschen und so besonders und so individuell. Das ist ja wunderbar und wunderschön. Aber dieser gewisse Grundrespekt, der sollte halt nicht nur irgendein Text in irgendeinem Buch sein, das halt hin und wieder gerne zitiert wird. Es sollte eine gelebte Wahrheit sein.
Ja.
Egal wo, es gibt immer Möglichkeiten, mitzuwirken. Meine Perspektive wird irgendwo immer gebraucht. Und ich würde mir eine gewisse andere Fehlerkultur wünschen. Oft habe ich es erlebt, dass wenn Dinge falsch gelaufen sind.
Ich mag das gar nicht so gerne, das Wort Fehlerkultur. Weil wer macht schon gerne Fehler?
Ja, das ist richtig. An dem
Lernkultur Wording, gefällt mir besser.
Ja, an dem Wording kann man ja auch durchaus arbeiten. Ich finde, da geht es aber auch vor allem um den Umgang damit. Oft ist es ja so, kennt der einen oder die andere vielleicht, dass man, wenn was halt nicht richtig läuft, nicht nach Plan gelaufen ist, fände ich es cool, wenn man halt erstmal schaut, okay, ist das alternative Ergebnis vielleicht genauso gut oder vielleicht sogar besser? Und wenn es noch nicht so ist, wäre es halt eigentlich optimal zu sagen, okay, was müssen wir denn noch machen? Was können wir jetzt noch anders machen? Wie kann man eine Situation dahin bringen, wo wir sie haben wollen? Und nicht direkt nach demjenigen zu suchen, wer hat den Fehler verursacht? Wer ist schuld? Wer muss jetzt dafür gerade stehen? Wessen Kopf muss rollen am Ende des Tages? So ein Wording kennen wir ja auch. Und ich glaube, mit solchen Dingen geht eine positive Veränderung durchaus einher. Und das würde ja dann auch viel mehr Energie in zukünftig positive Lehrkultur lenken.
Ja, da geht mir ganz, ganz viel durch den Kopf. Wir arbeiten sehr, sehr stark mit, selbstverständlich haben wir Pläne, aber wir halten uns nicht starr an Pläne, sondern wir gehen Schritte hin zur Lösung, reflektieren regelmäßig, Inspect and Adapt heißt es bei uns, reflektieren regelmäßig, was müssen wir anpassen, was müssen wir vielleicht justieren. Wir gehen im Prinzip in jede reflektive Betrachtung rein mit dem Satz, dass wir sagen, wir suchen hier nach Lösungen und nicht nach Schuld. Wir gehen davon aus, das ist die Prime Directive, also unsere erste Direktive. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch nach bestem Wissen, Gewissen und Kenntnisstand gehandelt hat. Und wichtig ist halt auch, dass wir Fehler nicht, also wir müssen sie irgendwie schon sehen, ja, und müssen vielleicht auch Ursachen suchen. Aber mit dieser Prämisse, die wir haben, ist auch klar, dass niemand irgendwas mit Absicht getan hat, sondern eben nach bestem Wissen, Gewissen und Kenntnisstand gehandelt hat.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass du selbst auch Mama, Mutter bist. Was würdest du denn, du hast ja zwei Söhne, hatte ich ja auch eingangs erwähnt, was würdest du denn den beiden raten in Bezug auf ein Miteinander im beruflichen Kontext später? Die sind ja jetzt noch ein paar Tage davon entfernt, aber wenn wir vom jetzigen Status quo ausgehen, wie sich die Unternehmenswelt gerade so befindet.
Naja, da ich ja weiß, dass die deinen Podcast regelmäßig hören, muss ich jetzt natürlich überlegen, schön, was ich sage. Ich würde ihnen so gar nichts raten. Ich würde ihnen raten, sucht etwas, was euch Spaß macht, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt Selbstwirksamkeit entfalten. Sucht euer Glück im Leben, schaut, was ihr gut könnt, stärkt eure Stärken und umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun.
Noch eine Frage. Hast du jemals in all diesen verschiedenen Kontexten, ich meine, der Tag hat ja auch für dich 24 Stunden, darf man da vielleicht sagen, nur 24 Stunden? Das ist, wenn man halt an so vielen Stellen unterwegs ist und Verantwortung hat, ist das so eine gewisse innere Zerrissenheit, dass man sich manchmal gar nicht ordentlich genug aufteilen kann?
Natürlich. Das ist jeden Tag so. Ich glaube, es ist irgendwie die Kunst, was ich auch anfangs gesagt hatte, man muss irgendwie das in Balance halten, weil man ist Mensch an sich, man möchte selbst Ziele erreichen, selbst Wirksamkeit für sich erfahren, selbst zeigen, was man kann, Dinge bewegen, nach vorne bringen. Und gleichzeitig gibt es eben ganz, ganz viele unterschiedliche Zusammenhänge, die auch auf einen bauen, sage ich jetzt mal, nur die einen auch brauchen. Sei es Kinder, sei es Familie, sei es Partner, sei es Freunde. Und da muss man natürlich an allen Stellen sich auch Zeit dafür nehmen. Und das muss, war jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, das möchte man ja auch, das braucht man ja auch als Ausgleich.
Mhm.
Und gleichzeitig bin ich schon immer jemand gewesen, alle, die mich kennen, wissen, ich bin irgendwie so, ja, keine Ahnung, fucking Workaholic oder so. Es geht einfach nicht ohne Arbeit. Ich liebe es, ich stehe jeden Tag auf, ich liebe das, was ich tue.
Mhm.
Und ich brauche das auch. Und ich muss auch sagen, es war eine interessante Erfahrung, zweimal ein Jahr Elternzeit. Aber ich bin jedes Mal gerne wieder arbeiten gegangen, weil ich einfach, weil das dazugehört, weil ich das auch bin.
Ja, du darfst von allem etwas sein. Und
das möchte ich auch, ne? Das ist dieser Variantenreichtum, der mein Leben ausmacht. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass man es immer wieder schafft, auch Fokus herzustellen und Dinge auch wirklich fokussiert auch anzugehen und umzusetzen.
Ja, ja. Nicht zuletzt auch Zeit für sich selbst nehmen, um so eine Reflexion und Fokussierung dann zu schaffen. Und sich selbst hören.
Ganz wichtiger Aspekt.
Ja, wir haben hier eine Tradition im Podcast. Vielleicht haben deine Jungs dir davon erzählt. Die Mariella und ich, wir haben immer am Ende nochmal was Nettes zusammen gegessen. Und in dem Zusammenhang die Frage, was ist denn dein Lieblingsessen, dein Lieblingskuchen?
Mal abgesehen davon, dass ich gerade zwei leckere Stück Zitronenkuchen in mich reingestopft habe, den niemand besser backen kann als du.
Oh, vielen Dank.
Was ist mein Lieblingsessen? Ich wäre nicht ich, wenn es da eins gäbe. Weil es kommt immer auf die Situation, die Stimmung, alles an. Aber was ich schon ziemlich gerne mag, was sich mein ganzes Leben lang durchzieht, sind Käsespätzle.
Oh, liebe ich auch. Und als Dankeschön, dass du hier warst, lade ich dich als allernächstes auf Käsespätzle ein.
Na, da sage ich nicht nein.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. Und alle, die die Folge gehört haben und denen es gefallen hat, gerne nächstes Mal wieder reinhören und wir freuen uns immer über euer Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.